Sustainability to go.
In jüngster Zeit galt Nachhaltigkeit in Unternehmen als moralische Pflicht oder regulatorische Last. Ein Kostenfaktor, der sich nur schwer mit Wettbewerbsfähigkeit vereinbaren ließ. Der aktuelle Draghi-Report zur europäischen Wirtschaft hat diese alte Dichotomie wiederbelebt. Mehr Klimaschutz koste Wachstum, so der Tenor. Ein intellektueller Rückschritt, sagen Kritiker, denn längst zeigt sich, dass ökologisches Handeln ökonomisch sinnvoll sein kann. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und resiliente Lieferketten sind nicht nur gut fürs Klima, sondern langfristig entscheidend für den Markterfolg. In diesem Podcast widmen wir uns deshalb ausführlich der wirtschaftlichen Dimension nachhaltiger Transformation. Wie misst man den Return on Investment von Klimaschutz? Welche Projekte rechnen sich besonders schnell? Und wo zeigt sich der Nutzen erst langfristig? Wir sprechen mit Melanie Kubin-Hadewig darüber, wie die Telekom Nachhaltigkeit in ihre Investitionslogik integriert, warum CO2-Vermeidung auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und wie sich Resilienz und Innovationskraft in Euro und Cent übersetzen lassen. Als Konzern erreicht die Deutsche Telekom Ende des Jahres die Klimaneutralität im eigenen Betrieb, Scope 1 und 2, mit einer absoluten Reduktion von fast 95% der Emissionen seit 2017. Der Börsenwert des Konzerns hat sich seither fast verdoppelt. Im Gespräch geht es um technologische Hebel wie Power Purchase Agreements, Batteriespeicher oder digitale Zwillinge, mit denen sich Emissionen senken und Prozesse effizienter steuern lassen, um strategische Fragen, wo im Unternehmen die größten Klimawirkungen liegen und wie sich diese wirtschaftlich nutzen lassen, und schließlich um die Erkenntnis, dass die Kosten des Nichttuns längst höher sind als jede Klimainvestition. Denn klar ist, wer Klimaschutz als Rendite versteht, investiert nicht nur in das Klima, sondern in die Zukunftsfähigkeit seines Geschäftsmodells.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich begrüße ganz herzlich heute Melanie Kubin-Hadewig, die trotz Erkältung und Husten heute bei uns ist. Willkommen.
Ganz herzlichen Dank.
Frau Kubin-Hadewig, jetzt gerade beginnt die COP in Belém und man hat so das Gefühl, 1,5 Grad werden überschritten, es interessiert keinen mehr. Und vielleicht sind wir da auch ein bisschen selber dran schuld, weil wir so in den letzten Jahren, nicht wir beide und auch nicht die Telekom, aber manche andere Akteure gesagt haben, ach ja, entweder mache ich es über den gesetzlichen Zwang, egal was, du musst es machen, oder ich gehe über die moralische Schiene, Stichwort, die Welt geht unter, wenn man nicht bis übermorgen handelt. Und das waren so die beiden Optionen. Der wirtschaftliche Aspekt, also inwieweit rechnet sich das, ist da ein bisschen eigentlich zu fast schon hinten runtergefallen. Aus Ihrer Sicht, bevor wir in die Wirtschaftsdetails gehen, wie kam es eigentlich dazu, dass wir in so diese Argumentationsschienen da reingerutscht sind?
Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, die ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber ich glaube, dass wir, und das ist vielleicht immer so bei großen Themen, die die Gesellschaft und die Welt sehr bewegen, dass wir an irgendeinem Punkt dazu neigen, die Themen zu ideologisieren. Und dann packen wir Sichten in Lager. Und die Lager sind in erster Linie durch Einstellung und politische Konsequenzen geprägt und politisches Verhalten geprägt. Sie sind aber nicht geprägt unbedingt von den Fakten. Und ich glaube, dass das so ein bisschen erklärt, was in den letzten Jahren passiert ist und auch die Situation, in der wir aktuell sind, dass wir vergessen haben, uns die Fakten anzuschauen. Ja, und wenn wir uns anschauen, was im Moment insbesondere im Thema Klimaschutz kritisiert wird, dann geht es gar nicht darum, dass wir nicht wissen, dass Klimaschutz ganz essentiell ist für den Fortbestand unserer Welt, damit den Fortbestand unserer Gesellschaft und natürlich unserer Wirtschaft, sondern es geht darum, dass wir die Dinge in Übereinstimmung mit den Anforderungen gestalten müssen, die wir auch sonst haben, gerade auch aus einer wirtschaftlichen Sicht heraus, aus einer unternehmerischen Sicht heraus und der Frage, was ist auch pragmatisch, sinnvoll und kurzfristig umsetzbar. Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir in der Vergangenheit, also wir haben es einfach zugelassen, dass diese Lager entstehen, und wir uns nicht mehr mit der Frage, warum gibt es einen Klimawandel, wo sehen wir den, wo erleben wir den und was können wir tatsächlich praktisch tun?
Die Krise, in Anführungsstrichen, dieses Diskurses bietet ja auch eine Chance, nämlich tatsächlich zu sagen, nee, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit ist kein Gegensatz, sondern das passt durchaus auch gut zusammen. Und ja, bei der Telekom haben Sie da durchaus auch, glaube ich, Ihre Erfahrung gesammelt. Und jetzt wäre meine Frage, inwieweit fließen eigentlich tatsächlich so Klimarisikoaspekte eigentlich in Ihre Investitionsentscheidungen auch rein?
Wir schauen uns das Thema Klimaschutz übrigens über mehrere Ebenen an. Und ich denke, das ist auch wichtig. Ja, also man muss verschiedene Aspekte sich anschauen. Wenn wir über Risikomanagement und die Bewertung von Chancen und Risiken in Investitionen schauen, geht es erstmal auf der grundsätzlichen Metaebene los im Unternehmen. Also wo beeinflussen Klimarisiken unser Geschäftsmodell? Das tun wir ganz systematisch nach diesem schönen Framework, das wir alle die letzten Jahre kennengelernt haben, die Task Force for Climate Related Financial Disclosures, die nutzen wir zum Beispiel auch. Unabhängig von der Implementierung, auch in den Regulierungsrahmen, machen wir das schon seit mehreren Jahren. Und wir tun da sehr gut daran, weil wir ganz systematisch zum Beispiel unsere physischen, transitorischen, aber ein Stück weit auch finanzielle Abhängigkeiten analysieren, die aus einem Infrastrukturbetrieb, der ja von natürlichen Veränderungen in unserer Umwelt sehr stark beeinflusst werden kann oder betroffen sein kann. Ich denke jetzt nur mal an das Ahrtal, was das auch für Kommunikation bedeutet hat. Das schauen wir uns eben an. Und aus diesem Thema heraus sind wir schon in der Lage, die ersten Schlüsse zu ziehen, die dann sowohl ins Risikomanagement gehen können, wenn wir feststellen, dass wir größere Risikofelder haben, die zu bearbeiten sind, als tatsächlich auch im nachgelagerten Schritt in etwas, das bei uns Business Continuity Management heißt. Das heißt, die Umsetzung eigentlich dieser Erkenntnis in die Frage, wie sichern wir zum Beispiel den Fortbestand von Netzen unter bestimmten klimatischen Bedingungen, unter Umweltveränderungen, unter anderen transitorischen Einflüssen, die entstehen können. Und da finden dann natürlich schon die ersten Entscheidungen statt, die auch auf Klimarisiken eben ausgerichtet sind. Und das Ganze setzt sich natürlich dann fort etwas im Kleinen, wenn wir dann so ein bisschen tiefer eigentlich runtergehen in die Frage, wie geht man jetzt mit Chancen und Risiken um, dann müssen wir zum Beispiel feststellen, dass die Investition in Klimaschutz ganz häufig die Investition in Ressourceneffizienz und Ressourcenschutz ist. Das heißt, hier gehen ökonomische und ökologische Entwicklungen Hand in Hand. Wenn ich also Geld investiere in die Optimierung unserer Netzinfrastruktur, in stärkere Energieeffizienz, zum Beispiel indem ich KI ganz gezielt einsetze, um das Netz in der Auslastung deutlich zu optimieren, dann verbrauche ich weniger Energie. Ich schaffe weniger Belastung für die Umwelt und gleichzeitig spare ich natürlich Geld. Also da kommen die Themen sofort zusammen. Und an der Stelle ist es, glaube ich, bei vielen Entscheidungen ist der Unterschied gar nicht so groß zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz. Was wir allerdings nicht haben, das muss ich schon sagen, das ist für uns auch noch ein Thema nach vorne raus, ist, wie machen wir das noch systematischer? Ja, wie machen wir das ganz gezielt, dass wir wirklich Klimaschutzerwägungen, aber auch andere Nachhaltigkeitsaspekte in jeder Investitionsentscheidung an einem bestimmten Punkt ganz systematisch und logisch berücksichtigen, sondern heute ist es wirklich so, dass es bei den großen Themen eine Rolle spielt, wir automatisch über dieses Thema drüber kommen. Aber da können wir auch noch besser werden.
Jetzt habe ich Sie so verstanden, der Ausgangspunkt ist erstmal eine Modellierung. Und dass man versucht, da so eine Map zu machen und auf der Basis dieser Modellierung werden Investitionen entscheidungsgetroffen. Macht Sinn. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass alle Modelle, alle Szenarien, die man gestern gemacht hat, heute schon wieder über den Haufen geworfen sind. Inwieweit können Sie oder setzen Sie auch Instrumente ein, ich habe beispielsweise gelesen, digitale Zwillinge und anderes, um letztendlich Modelle auch, naja, ich sage jetzt mal stärker in so eine Tagesaktualität reinzukriegen, dass man so fast schon so eine Live-Modellierung hat.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ich würde mal versuchen, das über zwei Ebenen zu beantworten, weil das eine ist, sind die Modelle und die Frage, wie kann Modellierung und Modelle und in dem Zusammenhang auch natürlich Digitalisierung und KI mir helfen, um nicht nur Klimaschutz zu machen, sondern gleichzeitig auch wirtschaftlich attraktiver zu arbeiten. Wie bringe ich diese Dinge zusammen in diesen extrem schnellen und sich immer stärker beschleunigenden Veränderungszyklen? Und das Zweite ist natürlich, wie geht man jetzt mit langfristigen Entscheidungen um? Ja, also wie macht man die tauglich und prüft die und entscheidet sich dann an einem bestimmten Punkt für die Themen? Vielleicht kurz zu dem ersten Thema. Wir sind ganz fest davon überzeugt, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, Digitalisierung ist ein Riesen-Enabler. Das weiß man nicht erst seit der Bitkom-Studie vor wenigen Jahren, die darüber gesprochen hat, dass wir 9-mal so viele CO2-Emissionen eigentlich einsparen könnten, wenn wir viel stärker in digitale Lösungsmodelle gehen. Ob das sowas ist wie zum Beispiel ein digitaler Zwilling, den wir natürlich zum Beispiel für unsere Kunden einsetzen, und zur Verfügung stellen und natürlich auch beraten, wie solche digitale Zwillinge helfen können, ein Produktionsmodell zu simulieren und auszuprobieren. Und ich muss das nicht in der Praxis ausprobieren. Ich kann die Ressourcen sparen, ich kann unglaublich viel Zeit und Energie sparen und kann trotzdem verschiedene Produktionszyklen, Produktionsveränderungen und Abläufe modellieren, bevor ich mich dann tatsächlich später für eine Produktionskonfiguration wirklich entscheide. Und den digitalen Zwilling kann ich in dieser Form an ganz, ganz vielen Stellen anwenden. Wir sehen das natürlich auch, wenn wir in die Zukunft denken, wie sich zum Beispiel, wir beraten ja häufiger auch Kommune und Städte, wie sich Städte und Kommunen im Thema Klimaschutz in der Zukunft aufstellen. Also auch hier ist natürlich die Möglichkeit, über Modelle zu forecasten, was passiert in meiner Gemeinde, wenn ich welche Investitionen tätige, wie reagiert eigentlich die Infrastruktur in der Stadt auf klimatische Veränderungen, was bedeutet das wieder für den Bürger? Also auch hier hilft Digitalisierung ganz enorm und gerade auch im Zusammenhang, und dann kommen wir zu dem Thema KI. Ich habe natürlich heute über KI nochmal ganz andere Prognosemöglichkeiten und kann ganz andere Mengen und Informationen und Daten zusammenziehen, um daraus tatsächlich eine Analytik zu bauen, die mir mögliche Antworten und Szenarien für die Zukunft gibt. Also da sind die Chancen so viel größer geworden als in der ganzen Vergangenheit. Die müssen wir natürlich tatsächlich heben. Und das tun wir. Also in der Telekom für uns ist KI ein großes Thema, nicht nur im Service, wo man das wahrscheinlich vermuten würde und bei Bots und so weiter, sondern wie gesagt, wir setzen KI ein, zum einen natürlich an vielen Stellen für den Kunden, aber auch vor allem für uns, für unser eigenes Netz, also die KI-Analytik, um unsere Datacenter zu optimieren, energetisch zu optimieren, im Ablauf zu optimieren, die Netze selbst zu optimieren, Frequenzen dann anzuschalten, zum Beispiel, wenn sie gebraucht werden, aber nicht, wenn mitten in der Nacht an bestimmten Stellen so gut wie niemand unterwegs ist. Das sind Dinge, die sparen ganz aktiv in der Praxis Strom und damit eben Geld. Und damit habe ich natürlich genau diese Fälle, in denen ich über moderne Technologie solche Themen einsetze. Das Thema Langfristigkeit ist natürlich nochmal eine andere Frage. Also bestimmte Entscheidungen brauchen natürlich eine andere Prognosezuverlässigkeit. Und darüber hinaus ist es auch ein Stück weit so, dass Sie natürlich bei langfristigen Investitionen, wenn Sie in große Anlagen investieren, dazu gehören zum Beispiel auch nicht nur unsere Netzwerkkomponenten, dazu gehört bei uns auch das Thema Batteriespeicher im Moment, dann müssen Sie natürlich stärker in die Zukunft schauen und sich die Frage stellen, wird sich das lohnen? Wir müssen sagen, unsere Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben uns bisher da einen guten Rat gegeben. Wir sind sehr gut durch die Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs durchgekommen, weil wir sehr früh unseren Strom und unseren Bedarf und auch die Preisentwicklung vor allem dann gehedged haben. Das hat uns sehr geholfen. Und heute machen wir zum Beispiel etwas, von dem wir denken, das ist auch eine tolle Kombination, wo jetzt wieder Technik zusammenkommt, tatsächlich mit auch einem ökologischen und einem ökonomischen Vorteil. Wir gehen zum Beispiel in Batteriegroßspeicher rein. Ja, wir sind einer der größten Energieverbraucher Deutschlands, weiß man oft nicht, weil man es nicht so sieht. Ne? Das Netz ist irgendwo in der Erde oder irgendwo in irgendwelchen Antennenmasten versteckt, bekommt keiner mit. Wir brauchen viel Strom und dieser Strom muss zuverlässig verfügbar sein. Wir nutzen also Zwischenspeicher, wo wir tatsächlich im ganz günstigen Strom, häufig übrigens auch durchaus durch erneuerbare Energien gespeicherten Strom, also erzeugten Strom zwischenspeichern. Den können wir dann bei uns im Netz nutzen, wenn wir tatsächlich Lastspitzen haben, die wir ausgleichen wollen. Und darüber hinaus, wenn wir den Stromspeicher nicht für unseren eigenen Bedarf brauchen, können wir diesen Strom auch tatsächlich, wenn der vorher grün produziert war, wieder am Markt anbieten. Das ist also auch nochmal ein Umsatzcase tatsächlich für uns und dient so gesehen dann eben mehreren Interessen. Es ist für uns wirtschaftlich attraktiv. Es ist ein ganz innovatives Thema, das mithilfe von Digitalisierung und KI möglich wird. Ist natürlich auch ein Thema, das dazu führt, dass es so gesehen auch mehr grünen Strom im Netz verfügbar gibt, insbesondere wenn wir wieder abgeben können aus den Großspeichern.
Jetzt wird mir mancher Mittelständler sagen, okay, da wird ein Schwungrad gedreht, das enorme Potenzial hat, aber die können das ja auch. Die sind halt auch einer der größten Unternehmen in Deutschland, die haben auch eine entsprechende Breite. Was antworten Sie eigentlich eben mittelständischen Unternehmen, die auch sagen, ja, ich will ja, aber das ist doch alles sehr komplex und teuer. Ist da was dran?
Ja, die Frage ist, also teuer hat ja auch immer eine zeitliche Perspektive. Wann ist es teuer? Ist es jetzt teuer oder ist es mittelfristig eigentlich nicht günstiger, weil der Business Case in der Regel sich ja über eine längere Laufzeit erstrecken sollte, wenn man sich entscheidet, und auch Investitionscases sollten ja eigentlich von der Wiege bis zur Bahre gerechnet sein sozusagen, und dann mag es schon gar nicht mehr so teuer sein. Aber ich kann den Mittelstand verstehen und ich kann durchaus Unternehmen verstehen, die sagen, das ist schon alles sehr komplex, und ich glaube, wir haben ja nun auch politisch nicht zuletzt durch den Draghi-Report auf der EU-Ebene gesehen, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir es schaffen müssen, Ökologie und Ökonomie und damit auch die Bewältigbarkeit von Rahmenbedingungen wieder in einen vernünftigen Einklang zu bringen. Und das unterschreibe ich absolut. Also vieles, was auf der Regulierungsseite in den letzten Jahren passiert ist, war sehr gut gemeint, aber aus meiner Sicht nicht gut gemacht. Und das sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ein Mittelständler, der andere Kapazitäten zur Verfügung hat, um diese Themen zu bewältigen, der wird sich natürlich fragen, worauf fokussiere ich mich jetzt? Ich kann das nicht bewältigen wie ein Konzern, der vielleicht andere Kapazitäten hat, um Bürokratie wegzuatmen an bestimmten Stellen. Und übrigens auch uns fällt es nicht leicht. Also ich glaube, keiner hat Lust auf diese Dinge, die man, also Reporting um des Reportings Willens zum Beispiel, macht keiner wirklich gern. Das sollte schon wirklich zielgerichtet sein. Insofern glaube ich, brauchen die Mittelständler eine Entlastung und brauchen einen Rahmen, der für sie im Rahmen dessen, was sie stemmen können, wirklich pragmatisch ist. Trotzdem glaube ich umgekehrt auch, dass es zu einfach ist zu sagen, es ist jetzt zu teuer und zu komplex. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Business Case für sehr viel Klimaschutz an den meisten Stellen aufgeht, weil wir nicht nur über das nächste Quartal sprechen sollten oder das nächste Geschäfts- und Budgetjahr, sondern die unternehmerische Aufgabe ist, mittelfristig und langfristig erfolgreich zu bleiben. Und das bedeutet auch, ich muss auch in mittel- und langfristige Cases investieren. Unternehmen, die übrigens Anlagenbau machen und die Cases über 20, 30, 40, 50 Jahre rechnen, die wissen, wovon ich spreche, dass unterschiedliche Zeithorizonte eine Rolle spielen. Und das ist auch hier bei den Klimaschutzanstrengungen so. Und ich glaube, wir haben alle genügend, nicht nur jetzt um die neue COP herum, an Studien gelesen, die mehr und mehr nahelegen, dass die Kosten, die der Klimawandel uns auferlegen wird in der Gesellschaft, auf der makroökonomischen und auch auf der individuellen Seite, so hoch sind, dass sich die Investitionen in Klimaschutz in der Regel lohnen. Und ich glaube, da muss jeder Mittelständler für sich auch schauen, wo sind meine größten materiellen Punkte und welche gehe ich in welcher Reihenfolge an, und sich vor allem nicht verrückt machen lassen durch die ganze Regulierungswelle, die immer noch nicht wirklich aufgehört hat.
Klimakosten, großes Thema, das stimmt. Viele empfinden das aber, glaube ich, auch so nach dem Motto, dass die Klimafolgen werden ein bisschen sozialisiert, von der Gesellschaft getragen, während die Investitionen man als Unternehmer vielleicht dann jetzt unmittelbar selber tragen muss. Von daher ist das in der Kalkulation für den einen oder anderen schwierig. Aber deshalb möchte ich da nochmal nachhaken. Sie sprachen vorhin von einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Ihrem Handeln zugrunde liegt. Wenn ich da jetzt nochmal zurückgehe auf den Draghi-Report, der tat ja so ein bisschen so, als ob Wirtschaftlichkeit und Umwelt- und Klimaschutz so zwei Paar Schuhe sind, die nicht zusammenpassen. Tatsächlich ist es ja anders. Aber wie funktioniert das ganz praktisch bei Ihnen im Haus? Gibt es da so eine Art grünen Investitionsrechner? Manche arbeiten mit CO2-Betreisung oder wie? Schaffen Sie es einfach, diesen Faktor Klimaschutz auch irgendwie als Zahl irgendwie in diese monetären Berechnungen mit reinzukriegen?
Also ich habe vorhin schon gesagt, wir haben leider kein so ganz ausgefuchstes, durchdesigntes Modell. Das hätte ich zugegebenermaßen sehr gerne, aber an dem Punkt sind wir tatsächlich auch noch nicht. Und da freue ich mich auch immer über jeden, der gute Beispiele und Practices hat, an denen man sich dann wirklich orientieren kann. Was wir wohl machen ist, wir bewerten sukzessive immer stärker natürlich, wenn wir gerade auch in Klimaschutzthemen investieren wollen, wem dient das? Also wo entstehen tatsächlich auch kaufmännisch fürs Unternehmen relevante Benefits? Und das sind auf der einen Seite natürlich Einsparungen. Wir können sehr gut aus unseren Business Cases, die wir gerechnet haben, belegen, dass wir im dreistelligen Millionenbereich Einsparungen durch die Energieeffizienzmaßnahmen generiert haben und das über die letzten Jahre hinweg. Und das ist eine wirklich signifikante und für uns auch relevante Summe, die sich natürlich positiv in unseren finanziellen Kennzahlen auswirkt. Wir sehen aber auch andere Benefits und insofern ist das nicht immer einfach, so einen Business Case aufzustellen. Es ist zum Beispiel bei uns so, wir haben ja auch einen großen Teil an B2B-Geschäft. Das heißt, wir arbeiten mit Geschäftskunden, mit Mittelständlern, mit großen Corporates, die unsere ICT-Lösungen in Anspruch nehmen, international. Und die Anzahl der Fragen rund um Nachhaltigkeit, die nimmt weiterhin zu. Also wir haben nicht gesehen, dass der Anspannungsgrad sich verändert. Das heißt, wenn Sie heute als Unternehmen Geschäft machen wollen, dann ist ein Qualifizierungsmerkmal in Vergabeentscheidungen auch Ihre Nachhaltigkeitsperformance. Und da steht der Klimaschutz und die Frage, wie stehen Sie zu Ihren eigenen Emissionen und welche Aktivitäten verfolgen Sie, um diese Emissionen sukzessive zu reduzieren und welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Das steht ganz oben in den Fragestellungen. Insofern gibt es auch diesen Mehrwert, ja, der Zugang zum Markt, zum Kundenmarkt hat auf jeden Fall einen relevanten Wert. Und das Gleiche gilt natürlich, je nachdem, in welchem Industriesegment Sie unterwegs sind, eventuell auch für Ihre Reputation. Ja, wir messen unsere Imagewerte als große Marke, als auch sehr bekannte globale Marke. Es sind Imagewerte natürlich relevant und wir wissen zum Beispiel, dass unser gesellschaftlich-soziales Engagement unsere Imagewerte deutlich positiv beeinflusst. Und das schließt übrigens auch unsere Positionierung zu den Umweltthemen mit ein. Das heißt, unseren Verbrauchern ist es wichtig. Nicht jedem Einzelnen vielleicht, aber in der Summe schon. Und auch das hat übrigens einen ganz relevanten kaufmännischen Mehrwert für unser Unternehmen. Und insofern glaube ich, muss man diesen Business Case etwas holistischer betrachten und die Perspektiven auf die Frage, was ist wert, Euro wert für das Unternehmen, muss man in mehreren Dimensionen betrachten. Und dafür ist es natürlich nicht ganz so einfach, so eine ganz schematische Kostenrechnung aufzustellen. Also das tun wir natürlich auch, dass wir die Preise für Zertifikate einpreisen und so weiter und so fort, wenn wir denn welche kaufen. Aber das, ich glaube, die holistische Betrachtung des Business Cases, die ist nochmal viel wertstiftender am Ende des Tages.
Das ist vielleicht auch manchmal gefühlt so ein bisschen der Fluch der Nachhaltigkeit, dass man das Ganze immer holistisch betrachten muss, dass man dieser eine Blickwinkel alleine nicht reicht. Ergänzend zu diesem holistischen Betrachtung der verschiedenen Positionen, glaube ich, kommt auch nochmal eine Zeitachse. Also es ist auch eine kurz-, mittel- und langfristige Betrachtung, die man da an der Stelle auch mit reinbringen muss. Wie ist das eigentlich dann bei Ihnen im Hause? Vieles Nachhaltigkeit hat ja häufig langfristigen Effekt, während sozusagen geschäftsführungsmäßig, wenn Sie sagen, in 30 Jahren trägt das Früchte, wird Ihre Chefin, Ihr Chef vielleicht sagen, na toll, bis dahin bin ich ja schon Rente, gibt es noch eine Erfolgsmeldung vorher. Wie funktioniert das? Führt das dazu, dass man dann eher so low-hanging fruits abgreift und noch die anderen schwerer im Haus argumentiert bekommt? Oder wie erleben Sie das?
Ehrlich gesagt unterschiedlich. Sie haben da auf jeden Fall einen Punkt. Diese Zeithorizonte, ich habe die vorhin schon angesprochen, die spielen eine große Rolle. Auch in der Frage, wie ich auf einen Business Case schaue. Glücklicherweise ist das bei uns schon so, dass viele sehr grundsätzliche Fragestellungen auch über einen längeren Zeitraum hin betrachtet werden, was vielleicht auch daran liegt, dass wir, wenn wir in ein Netz investieren, dann treffen wir Investitionsentscheidungen für die nächsten 20 Jahre übrigens. Also das sind schon sehr langfristige Zeiträume, in denen auch wir als Unternehmen denken müssen. Aber natürlich haben wir diese Priorisierungskonflikte. Wenn ich dieses Jahr Budget habe und nächstes Jahr nicht, wann gehe ich in welches Thema rein? Und natürlich haben wir auch Priorisierungskonflikte zwischen kurzfristig wirkenden Themen und langfristig wirkenden Investitionen in Veränderungen. Und da haben wir auch durchaus Diskussionen, das kann ich gar nicht verhehlen. Bislang ist es so, dass wir, glaube ich, eine gute ausgewogene Balance geschaffen haben zwischen Themen, die uns mittel- und langfristig große Erleichterung verschaffen, gerade in Positionen, die für uns wichtig sind, wie zum Beispiel das Thema Energie, Energieverbrauchsreduktion, Energieeffizienz, das Batteriespeicherthema, das ich eben erwähnt habe, ist so eine auch mittel- und langfristige Entscheidung, die wir getroffen haben. Ähnlich eben die Strombezugsverträge, wenn wir in diese PPAs gehen, die ja dann uns eine Preissicherheit für verschiedene Jahre geben in einem Markt, in dem, glaube ich, heute keiner wirklich gut forecasten kann, wie sich Preise entwickeln und viele Wetten drauf abgeschlossen werden auf diesem Markt. Also, und das sind natürlich Dinge, die uns wirtschaftlich Stabilität geben. Auch das ist ein Wert in sich. Und da funktionieren diese Dinge. Aber natürlich haben wir auch Situationen, in denen wir kurzfristig vielleicht die Low-Hanging Foods mitnehmen, weil sie gerade da sind und in der Gesamtpriorisierungsdiskussion rund um verfügbare Budgets auch mal ein Thema nach hinten priorisieren, wenn jetzt die Argumente, das jetzt in den nächsten 3 bis 5 Jahren unbedingt machen zu müssen, vielleicht nicht so stark sind.
Vielleicht zum Abschluss greife ich nochmal die Frage vom Anfang auf, das Argument vom Anfang auf, da sprach ich ein bisschen von dieser Dichotomie zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz, die im Moment von vielen aufgemacht wird. Und ich weiß, dass Sie mir jetzt schon 3-mal gesagt haben, wir haben da noch kein Konzept, aber ich hake da trotzdem nochmal nach, nicht damit Sie mir alles liefern, sondern dass wir vielleicht gemeinsam einen Weg beschreiten können. Wir haben ja auf der einen Seite sozusagen den ROI als Wirtschaftsfaktor, Return on Investment, und auf der anderen Seite KPI als andere Abkürzung, was so ein klassischer Nachhaltigkeitskennzahl ist. Die beiden müssen wir irgendwie besser zusammenkriegen. In der Telekom, auch in anderen Unternehmen. Wie kann so ein Weg aussehen? Oder was sind auch Stolpersteine?
Also wir haben das mit dem ROI übrigens mehrfach probiert in den letzten Jahren. Mhm. Und ich muss zugeben, wir sind immer grandios gescheitert. Das hat aus meiner Sicht eine ganz zugrunde liegende Da gibt es eine ganz zugrunde liegende Thematik und Herausforderung, die wir bislang nicht geschafft haben, zu überwinden. Und zwar ist es tatsächlich die Komplexität von Nachhaltigkeit als solchem. Und selbst wenn man es jetzt mal nur auf das Thema Klimaschutz, über das wir hier heute fokussiert sprechen, reduziert, dann ist das so, dass Klimaschutz in den Maßnahmen im Unternehmen unglaublich verzahnt ist und sich in sehr, sehr vielen Funktionen, Fachfunktionen auswirkt. Und einen ROI für diese Themen alleine zu rechnen, hat relativ schnell sehr viel Schätzwerte, sehr viel Annahmen da drin, die man leicht immer hinterfragen kann und sagen kann, ich glaube nicht an dieses und an jenes. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Meine Erfahrung, und so haben wir es jetzt für uns gelöst in den letzten 1,5 Jahren, ist, wir haben die Cases und die Themen, die wir uns anschauen, kleiner gemacht, um die Qualität der Daten, die wir dann miteinander vergleichen, zu erhöhen und auch die Aussagekraft damit einfach nach draußen zu stärken. Denn wir wollen ja mit den Erkenntnissen, die wir zu einzelnen Klimaschutzmaßnahmen und Anstrengungen haben oder auch Maßnahmen, anderen Nachhaltigkeitsthemen, unsere Kolleginnen und Kollegen im Konzern überzeugen, dass kurz-, mittel- oder spätestens langfristig sich der Einsatz in diese Themen lohnt, sodass man dann auf dieser Basis auch gute Priorisierungsentscheidungen treffen kann. Darum geht es am Ende des Tages, ja. Auch da wieder die wirtschaftliche Perspektive mit reinnehmend, weil wir machen das ja für ein Unternehmen. Ich arbeite ja nicht für eine NGO, in der ich vielleicht andere Entscheidungen treffen könnte sozusagen. Und diese Reduktion auf kleinere Ansätze, auf vielleicht ein Maßnahmenpaket, eine bestimmte Stoßrichtung, ein bestimmtes Ziel, macht es einfacher natürlich, die relevanten Inputdaten zu erheben und zu bekommen und dann auch Schätzungen besser zu härten und ein besseres Vertrauen in die Zuverlässigkeit von Daten zu bekommen. Und das funktioniert. Ich glaube, der Gesamt-ROI dieses Themas, ich denke, dass er sich volkswirtschaftlich gar nicht schlecht bewerten lässt. Wir haben jetzt in den letzten Monaten genügend Studien gesehen, ob das vom DIW ist oder auch vom IMK zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung, die sich auch angeschaut haben, ob sich Klimaneutralität 2050 für die EU lohnt. Wir haben an vielen Stellen gesehen, dass auf der makroökonomischen Ebene alles dafür spricht, in den Klimaschutz zu investieren. Und das muss ich aufs Unternehmen natürlich ins Kleine übertragen. Muss diese Klimafolgeschäden, die Konsequenzen, diese Ausfälle bewertbar machen. Und damit die Komplexität mich nicht erschlägt, trotz aller digitalen Möglichkeiten, würde ich empfehlen, das wirklich auf einzelne Bereiche zu reduzieren, auf ganz konkrete Maßnahmenpakete wie, was passiert, wenn ich mich mit einer Anlage oder einem Produktionsmodell beschäftige und ich möchte dieses Produktionsmodell ganz konkret grüner machen? Wie tue ich das? Welchen Aufwand muss ich dafür treiben? Welche Kosten entstehen? Und was kommt hinterher raus? Und was vermeide ich an Folgekosten? Oder was bedeutet das für die Zuverlässigkeit der Lieferkette in dieses Produktionsmodell rein, Zugang zum Kundenmarkt und so weiter, also so, dass ich es wirklich greifen kann. Und das ist, glaube ich, heute durchaus leistbar.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, ich nehme mal mit, beim Blick auf die Themen darf man es sich nicht zu einfach machen. Also man muss das schon holistisch, ganzheitlich komplex denken. Und weil es dann immer komplizierter wird, macht es dann vielleicht auch ganz sinnvoll, dass man das ein oder andere Thema erstmal im Kleinen anfängt, im Kleinen festmacht, um es dann vielleicht immer schrittweise nach oben zu führen. Und das ist, glaube ich, im Klimaschutz, auch in anderen Bereichen, ein guter Hinweis, wie man dieses Nachhaltigkeitsthema auch im Unternehmen schrittweise nach vorne bringen kann. Frau Kobin-Hadewig, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke sehr, ebenso.